Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
Robert Habeck findet den Streik nicht gut. Kate Middleton wurde fotogeshoppt, weggefotoshoppt, wie würde man sagen. Die FDP kopiert Brecht mit Oma Courage und im Bundestag wird über den Taurus abgestimmt, während gleichzeitig in Salzburg der Kommunismus gewinnt. Das alles diese Woche bei Hyperpolitik. Herzlich willkommen bei Hyperpolitik. Das ist der Politik-Podcast von Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über hohe Politisierung, starke Politisierung ohne politische Folgen. Das ist Hyperpolitik und wir steigen wie jede Woche ein mit einer Meldung, die viele aufgeregt hat und wo man sich einfach fragt, wo kommt das jetzt her? Und gestern war das die Meldung, die viele, naja, also wer wen's überrascht, der hat lange keine Folge von Hyperpolitik gehört. Denn unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, und ich weiß, mir wurde oft gesagt, du kritisierst die Grünen immer zu hart und zu viel bei Hyperpolitik. Ich würde es auch gern nicht tun, aber dann kommt so eine Meldung und was soll ich machen? Also Robert Habeck kritisiert die Streiks für geringere Arbeitszeiten bei der GDL. Ihr erinnert euch, die GDL streikt immer noch bei der Bahn. Und Robert Habeck sagt bei ZDF heute, jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt, beziehungsweise geworben. Geworben. Und das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten. Jetzt fragt man sich, ist Robert Habeck zu der FDP gewechselt? Man würde das eigentlich von einem FDP-Minister erwarten. Letzte Woche hatten wir das mit Volker Wissing. Auch die CDU stellt immer wieder das Streikrecht in Frage. Das hat jetzt Robert Habeck nicht so eindeutig gesagt. Aber wenn er sagt, das ist im Moment wirklich etwas zu viel, dann sagt er nicht nur, die GDL hat eine Verantwortung oder wie Volker Wissing das letzte Woche gesagt hat, dass das Sicherheitsrisiko dadurch steigt für Deutschland. Robert Habeck macht es noch ein bisschen kniffliger und sagt, dass es jetzt ein bisschen zu viel geworden ist, für geringere Arbeitszeiten zu streiken. Denn die GDL streikt ja für 35 Stunden und das ist auch der Knackpunkt eigentlich jetzt in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Und das ist interessant, weil eigentlich die Gesellschaft immer produktiver wird und wir theoretisch, also Karl Marx hat das schon vorher gesagt, als er das Kapital geschrieben hat, hat er gesagt, eigentlich müsste man nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und das war jetzt vor 150 Jahren. Insofern fragt man sich, ist nicht eigentlich unsere Gesellschaft so viel produktiver geworden, dass sich jeder und jede leisten könnte, weniger zu arbeiten? Darüber sprechen Politiker wie Robert Habeck sehr ungern, denn in diesen Tarifauseinandersetzungen, das ist nicht nur bei der GDL so, das ist eben auch in der Stahlindustrie so, das ist eigentlich in allen großen Industrien so, wo die Produktivität steigt und also die Arbeitskräfte effizienter geworden sind, also durch den technischen Fortschritt, aber auch durch dem, was wir Menschen können, durch die technische Realisierbarkeit unserer Arbeit. Und insofern ist es eigentlich möglich, dass alle weniger arbeiten. Und es gibt ja auch genug Arbeit noch umzuverteilen. Insofern wäre das durchaus möglich, aber es ist mit gesellschaftlichen Konflikten verbunden. Und das zeigt dieser Streik. Wenn die Lokführer, wenn Bahnfahrer nicht ausreichend entlohnt werden, dann ist der Job nicht attraktiv genug und deswegen gibt es da einen Fachkräftemangel, einen Mangel an Arbeitskräften. Das liegt nicht daran, dass es nicht diese Menschen gibt, sondern dass der Job nicht genug bezahlt wird und dass er eben in Schichtdiensten einfach auch unattraktiv ist und man eigentlich nur 35 Stunden die Woche arbeiten möchte. Das ist im ÖPNV so, das ist in der Pflege so, das ist eigentlich in allen Bereichen so. Wenn die Arbeitszeiten besser wären, würden wahrscheinlich auch mehr Menschen sich für diesen Job entscheiden. Robert Habeck dreht es eben um und das ist das Perfide an dieser Logik, zu sagen, im Moment wird es etwas viel, das können wir uns nicht mehr leisten. Man fragt sich auch, wer ist dieses Wir? Wir können uns das durchaus leisten. Wir müssen uns das eigentlich sogar leisten, weil sonst die Arbeit gar nicht mehr gemacht wird. Und Streik ist ein Ausdruck eigentlich dessen. Und bei den Grünen fragt man sich dann tatsächlich, ich komme gleich noch bei einem anderen Thema darauf, ob sie nicht wirklich zur FDP geworden sind, weil man das eben von Volker Wissing erwartet, von Christian Lindner erwartet, von der CDU-Mittelstandsunion erwartet, aber warum jetzt ausgerechnet die Grünen auch, man muss es ja eigentlich sagen, arbeiterfeindliche Rhetorik an den Tag legen. Das ist schon eine neue Qualität und zeigt noch einmal mehr die Transformation der Grünen innerhalb der Bundesregierung. Und wo wir gerade dabei sind, auch hier ein schöner Nachklapp aus der letzten Woche, könnte man sagen. Denn in der letzten Woche hatten wir ja eben auch schon die Taurus-Abhöraffäre, wo interessanterweise ich ja auch gesagt habe, der Skandal ist nicht, dass es abgehört wurde, sondern dass über den Einsatz von Taurus-Raketen spekuliert wurde, relativ offen. In dieser Woche kam nun die Nutzung von Taurus-Raketen in den Bundestag, ein Antrag der CDU. Und der Friedrich Merz hat das auf die Tagesordnung gehoben. Das heißt, der Bundestag musste jetzt darüber befinden und hat einmal mehr gezeigt, wie zerstritten eigentlich die Bundesregierung an dieser Frage ist. Olaf Scholz hat sein Nein bekräftigt, die SPD stand hinter ihm. Aber, und das ist jetzt wirklich das Interessante, haben Grüne und FDP sich zwar in Teilen, also man weiß ja nicht, wer jetzt wofür genau abgestimmt hat, aber haben sich in Teilen für die Lieferung von Taurus ausgesprochen, aber waren trotzdem hinter dem Kanzler, haben trotzdem für die Koalition gestimmt, sodass der Antrag der CDU letztlich nicht durchgekommen ist. Die CDU hat auch nicht in Gänze ihre ganzen Stimmen, all ihre Abgeordneten abholen können. Trotzdem war es eben eine hitzige Debatte, die eben noch einmal gezeigt hat, also dass die CDU sowieso aus Gründen wahrscheinlich, dass sie aus der Opposition heraus die Bundesregierung angreifen wollen. Das war natürlich einfach eine Provokation, das in den Bundestag zu holen, weil man weiß, dass es gerade so ein großes Thema ist. Aber das Interessante war eben wirklich, dass die FDP, die jetzt noch einmal in ihrer Europakampagne noch einmal einen draufgelegt hat, also auch das hatten wir schon in der letzten Woche, dass oder in einer der vorigen Wochen, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann als die Euro-Fighterin in den Wahlkampf zieht. Also sie ist die personifizierte, eigentlich ja, Rüstungslobbyistin, die das parteipolitisch vertritt, jetzt in dieser Woche wurde die Europakampagne noch einmal vorgestellt und sie war die Oma Courage, also eine ja, Persiflage auf Bert Brechts Mutter Courage, die witzigerweise selbst libertäre Pseudo-Journalistinnen wie Anna Schneider haben dann die FDP vorgeführt, weil die Mutter Courage, wer das Stück kennt von Brecht, Geld damit macht. Sie lebt vom 30-jährigen Krieg, sie zieht durch die Lande und hat ihre Kinder verloren und lebt also davon, dass es den Krieg länger gibt. Und ironischerweise, wenn die FDP sich eben Oma Courage nennt, ist das ja nicht nur vielleicht eine kleine Beleidigung für die Spitzenkandidatin selbst, aber das muss sie ja wissen, sondern eben gleichzeitig auch ein Eingeständnis, dass es eigentlich um das Kriegsgeschäft geht. Also ich glaube, sie wollten ihr einen leidenschaftlichen Namen für den Krieg geben und haben das, also wahrscheinlich bewusst oder auch etwas unbewusst, diesen Namen gewählt, der eigentlich sehr offenlegt, dass die FDP ein Kriegsgeschäft betreibt, so wie das die Mutter Courage auch getan hat in dem Stück. Und insofern ist das eine Offenlegung und zeigt einmal mehr, also diese ganze Selbststilisierung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist, würde ich sagen, ein Hohn auf die Opfer des Krieges auf beiden Seiten, weil man einfach sieht, es geht nur darum, wie sie jetzt Europa rettet oder wie sie für den Krieg einsteht. Und es geht überhaupt nicht mehr darum, was überhaupt in dem Krieg auf dem Spiel steht, wie viele Menschen dabei umkommen. Und insofern ist es einfach nur perfide, kann man sagen, wie diese Kampagne zu dieser Selbstdarstellung genutzt wird. Aber eben auch, und das ist das Hyperpolitische daran, dass wir alle da aufspringen. Also dass wir jetzt alle und auch ich jetzt über diese Kampagne sprechen. Viele haben auch eben das Bild geteilt, zeigt ja, dass diese Art der Kampagne ja auch funktioniert, weil wir uns dadurch triggern lassen, weil wir uns dadurch provozieren lassen und darüber sprechen. Das heißt, diese Art von Werbekampagne funktioniert in unseren Köpfen. Wir stolpern darüber, warum macht die FDP, warum zitiert sie einen marxistischen Dramatiker und so weiter. Das heißt, eigentlich das Beste, was man tun kann, ist nicht darüber zu sprechen, aber es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil man analysieren muss, wie stark die FDP, weil sie eben in der Bundesregierung ist, in diesen Krieg jetzt auch, in diese Kriegstreiberei, das muss man sagen, eben auch reingeht. Also diese Art von Lächerlichmachung durch die Kuchen, die Strack-Zimmermann zeigt, die Eurofighter-Persiflage und jetzt das ist immer wieder eine erneute Eskalationsspirale, auch in der Art, wie wir über diesen Krieg sprechen. Und die Grünen, das ist jetzt der andere Punkt, gehen eben immer stärker damit rein. Also die Fraktionsvizechefin Agnieszka Brugger hat gestern in der Bundestagsdebatte nochmal deutlich gesagt, dass sie eigentlich für die Taurus-Lieferungen ist, aber dass sie das aus Koalitionsgründen trotzdem dagegen stimmen wird, aber sie auch, wenn sie selbst abwägen würde, die Raketen liefern würde. Und das zeigt einmal mehr die Mentalität der Grünen oder auch ihren Standpunkt in der Bundesregierung. Eigentlich würden sie exakt das Gleiche tun wie die FDP, wenn sie den Schneid hätten. Aber sie sind gleichzeitig so duckmäulerisch, muss man ja fast sagen. Also nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber in dem Fall ist es wirklich peinlich, weil man dann gleichzeitig dem Koalitionszwang untersteht und nicht das tut, was man eigentlich denkt. Das ist sozusagen, die Grünen sind wirklich die FDP soft oder light. Also dann sollen sie einfach dagegen stimmen, dann ist es so, oder die Koalition zum Platzen bringen. Aber so ist es einfach wirklich, den Kriegsdiskurs hochtreiben, aber gleichzeitig anders abstimmen. Das sorgt dafür, dass man Politik noch weniger für glaubwürdig hält. Auch wenn ich es inhaltlich eben komplett falsch finde, ist es so wirklich Grüne in a nutshell. Und beweist auch einmal mehr, das hatte ich ja auch schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren einmal so aufgeschrieben, dass die Grünen und die FDP, weil sie, wenn man sich die Sinus-Milieu-Studien anguckt, eigentlich eine ähnliche Kernwählerschaft betreiben, also ein gehobenes Bürgertum, auch eine Form der Leistungswilligen. Sie haben eigentlich eine ähnliche Wählerschaft. Die sind vielleicht etwas ökologisch motivierter bei den Grünen als bei der FDP, das sicherlich, aber wie sie sich jetzt in Kriegsfragen und in sozialen Fragen, das ja die beiden Kernpunkte sind, um die gerade gestritten wird gesellschaftlich, dass sie sich da so sehr annähern, das konnte man zu Beginn der Koalition schon erahnen. Man hat dann eben während des Heizungsgesetzes, hat man wieder die Unterschiede gemerkt, die klaren Unterschiede. Jetzt in dieser Streiksituation und in der Kriegssituation sind sie näher beieinander als jemals zuvor, würde ich sagen. Also man sieht eindeutig, sie sind eine klare kapitalistische und neoliberale Partei. Bei den Grünen, also bei der FDP ist es einfach nicht so verwunderlich, das waren sie schon immer. Bei den Grünen ist der Überraschungsmoment größer, deswegen ist man noch so überrascht über Robert Habecks Aussagen. Oder wenn man jetzt das von der Agnieszka Brugger sich anhört, denkt man, was ist da passiert? Die Transformation der Grünen ist eben das Entscheidende, das Schockierende. Man muss sich aber immer wieder klar machen, die eigene Wählerschaft, die Kernwählerschaft, um die 12%, würde ich sagen, juckt es überhaupt nicht. Und das ist eine wichtige Einsicht für Linke, die hoffen, Grünwähler und Wählerinnen zu überzeugen oder die Grünen zu überzeugen davon, dass sie doch eigentlich linke Politik machen wollen. Ich würde sagen, dieser Zug ist abgefahren. Damit muss man sich abfinden. Das ist keine moralische Bewertung, sondern einfach eine politisch-analytische Bewertung, dass die Grünen eine andere Partei geworden sind, dass sie eben von einer pazifistischen zu einer kriegerischen Partei geworden sind, dass sie nach der Agenda und nach jetzt auch dieser unsozialen Politik zu einer neoliberalen, kriegerischen Partei geworden sind. Ich glaube, die Grünen sind nicht zu retten. Ich weiß nicht, ob das jetzt einige Herzen bricht, aber es bringt auch nichts, ganz viel Zeit damit zu verbringen und selbst die Bauchschmerzen zu teilen, die die Politikerinnen und Politiker der Grünen selbst haben. Das bringt überhaupt nichts, sondern man muss sich, glaube ich, klar machen, dass diese Form der Veränderung in der Bundesregierung jetzt noch einmal schneller vonstatten gegangen ist, als man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich glaube, es ist nicht wieder zurückzudrehen. Und gleichzeitig, das ist jetzt ein bisschen die paradoxe Situation in dieser Bundesregierung, wird die SPD bei aller Kritik zu einer mini kleinen Vernunftbastion. Und ich habe es aber auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen, Die SPD spielt so ein kleines Spielchen auf dem Schachbrett. Boris Pistorius ist derjenige, der auch sehr die Kriegstüchtigkeit und als Verteidigungsminister sehr, sehr stark den rechten Flügel der SPD bedient. Rolf Mützenich, der sich gestern noch einmal mit Werf reingeworfen hat und gesagt hat, wir halten uns zurück, der Krieg muss beendet werden. Nicht durch mehr und stärkere Waffen, sondern durch diplomatische Versuche. Das sind die beiden Pole der SPD und der Olaf Scholz steht einfach wie Teflon dort in der Mitte. Darauf kann man sich aber auch nicht verlassen. Das ist gerade das Spiel, das die SPD spielt, weil sie innerlich zerrissen ist, weil es immer noch Kräfte, friedenspolitische Kräfte gibt, aber das ist keine Sicherheit. Also nur weil sie in dem Punkt jetzt noch zurückhaltend sind, kann man sich darauf nicht verlassen und man weiß, es könnte in ein paar Wochen anders aussehen. Deswegen spielen sie jetzt dieses Spiel, um eigentlich beide Flügel abzudecken. Insofern war diese Taurus-Abstimmung jetzt erneut ein Merkmal, wo diese Bundesregierung eigentlich steht. Und es könnte sein, das zeigen die letzten Monate an Eskalationsspiralen, es könnte sein, dass wir in ein paar Wochen dann wieder über etwas ganz Neues im Bundestag sprechen würden, also über Bodentruppen beispielsweise, wie das in Frankreich diskutiert wird. Also eine neue Stufe in diesem Kriegsdiskurs. Und damit es diese Woche ein bisschen fröhlicher wird als sonst, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Woche versprochen, reden wir über etwas Nettes, nämlich auch, wie die Linke gewinnen kann. Denn wir haben uns so an Niederlagen gewöhnt, also ich zumindest, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich sich anfühlt, wenn man auch mal wieder was gewinnt. Deswegen bin ich ja am letzten Wochenende nach Salzburg gefahren, um zumindest noch irgendetwas zu spüren im Leben. Und tatsächlich ist es so, dass die KPÖ Plus in Salzburg ihr Ergebnis versechsfachen konnte. Das ist, ich sage das gleich, ein großer Erfolg, eine Sensation. Nach dem ersten Sensationserfolg vor einem Jahr, als ganz überraschend die KPÖ Plus ihr Ergebnis verbessern konnte und jetzt eben auch nochmal deutlich bei den Gemeinderatswahlen versechsfacht auf 23% und in der Stichwahl, also Kai-Michael Danke von der KPÖ Plus ist in der Stichwahl gegen den SPÖ-Kandidaten, das heißt das bürgerliche Salzburg, das konservative Salzburg hat jetzt eine rot-rote Wende, so stand es in der Zeitung. Wie konnte das passieren? Und man muss dazu sagen, das sage ich immer gleich allen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern, natürlich ist das alles auf einem kleineren Maßstab. Also Salzburg ist in etwa so groß wie Halle oder wie Kiel. Das heißt, wir reden hier über eigentlich Regionalwahlen oder Kommunalwahlen, die bei uns eine mittelgroße Stadt überhaupt erst bedeuten. Es ist aber trotzdem die drittgrößte Stadt Österreichs, wenn ich nicht ganz falsch liege, hinter Graz und insofern für Österreich natürlich schon entscheidend und auch entscheidend, dass die kommunistische Partei, die einfach über mehrere Jahrzehnte bei bundesweit 1% lag, also wirklich keine Rolle gespielt hat, aber jetzt eben in Graz die Bürgermeisterin stellt und in Salzburg jetzt auch den Bürgermeister stellen könnte. Ich glaube nicht, dass das jetzt in der Stichwahl passiert und dass sich die bürgerlichen Kräfte doch eher, also alle, die jetzt die ÖVP gewählt haben und die SPÖ, werden sich wahrscheinlich auf den sozialdemokratischen Kandidaten einschießen. Davon gehe ich mal aus. Es wäre tatsächlich eine große Sensation, wenn das nicht so kommen sollte. Es ist aber auch gar nicht weiter schlimm, weil das, was die KPÖ Plus geschafft hat, auch für sich genommen eben schon eine Sensation ist. Und ich hatte es schon mal berichtet, aber jetzt, wo ich noch einmal vom Wahlkampf berichtet, wie gut organisiert er war, aber jetzt auch noch mal an dem Wahlabend, merkt man einfach den Unterschied, wie Politik gemacht wird. Also wir sind in Salzburg angekommen und das Erste, was geplant wurde, war ein Putztag am Wahltag. Also wir haben das gesamte Volksheim einmal sauber gemacht in Teams, wir wurden eingeteilt, wir haben dann die Fenster geputzt und noch einmal Plakate geklebt für die Wahlen in Innsbruck, in Tirol, für die Kandidatin dort. Und ein Team hat Essen gekocht, ein anderes Team hat die Wahlparty vorbereitet. Also es war ein bisschen, um die Nervosität abzubauen, aber auch grundsätzlich, wir haben gemeinsam etwas geschaffen, gemeinsam gearbeitet. Es waren wirklich viele da von der Jungen Linken und aber auch sonst Freunde und Besucherinnen aus Wien, aus dem ganzen Land sind gekommen, um auch gemeinsam zu feiern. Also mehrere hundert Menschen waren abends dort, als das Ergebnis verkündet wurde und als der Kai dann kam nach vielen Interviews, nachdem das Ergebnis klar war, man ist in der Stichwahl, kam er mit dem Fahrrad angeradelt, fast schon klischeehaft, glücklich, alle waren, haben ihn freundlich empfangen und trotzdem hat man trotz dieses Sieges, trotz dieses Erfolgs gesagt, jetzt arbeiten wir nehmen das Ergebnis ganz demütig hin. Wir sind jetzt zwar zweitstärkste Partei, ganz knapp hinter der SPÖ, aber wir werden jetzt die Verantwortung, die uns gegeben ist, das Vertrauen, das uns gegeben wurde, nutzen in den kommenden 5 Jahren, uns weiter für die Menschen einsetzen. Und die Arbeit geht jetzt erst los. Also natürlich war man freudig, aber man hat jetzt nicht überschwänglich oder überheblich sich über das Ergebnis der anderen Parteien gefreut, sondern eigentlich nur über das eigene Ergebnis und das, was man damit jetzt tun will, nicht sich nämlich für die Mieten einsetzen will oder für die Menschen, die in Salzburg wohnen. Also das war auch ein Unterschied zum normalen Politspektakel, könnte man sagen. Und dann wurde ganz lang, haben sich alle bei allen Helferinnen und Helfern bedankt. Also es hat jeder, der nochmal Wahlkampf gemacht hat, Schokolade bekommen. Und einige, die etwas mehr gemacht haben, haben nochmal andere Geschenke bekommen. Also es war eine lange Prozedur eigentlich des gegenseitigen Dankesagens. Und das ist ein Ausdruck dessen, wie der gesamte Politikansatz der KPÖ dort funktioniert, denn diese Aufbauarbeit begann eben schon vor 5 Jahren, als der Kai Michael Dankl einen Gemeinderatssitz gewonnen hat und er war der einzige im Gemeinderat, der sich dann immer für Wohnen eingesetzt hat, der das Thema seit Jahren eben bespielt und einige Beobachterinnen und Beobachter aus Deutschland sagen immer, naja, das ist ja, die kommen alle von der dortigen grünen Jugend, also die jungen Grünen, die abgestoßen, verstoßen wurden von der grünen Partei in Österreich, die nicht wussten, was sie tun sollen. Und das ist so eine kleine Auffrischungskur für die KPÖ. Und deswegen sind das ja alles nur junge Aktivistinnen. Das ist in der Sache richtig und trifft trotzdem politisch nicht den richtigen Punkt. Denn ich versuche immer zu erklären, dass nicht die KPÖ zur Bewegungspartei wurde, in der junge Aktivistinnen reingekommen sind, sondern andersherum die jungen Leute von den jungen Grünen sind zu Kommunistinnen und Kommunisten geworden, also haben sich auch an die KPÖ angeglichen und haben sich vor allem das Grazer Modell, sehr nah bei den Menschen zu sein, einen sehr nahbaren, glaubwürdigen Politikansatz zu fahren mit Vertreterinnen, die diesen Politikansatz vertreten, die ihre Mandatsgehälter kappen auf einem Facharbeiterlohn von 2.300 €, die Sozialsprechstunden anbieten, die sich an sozialen Themen halten, egal was politisch um sie herum passiert. Also egal, welche Themen gerade im Aufwind sind, egal, was gerade hyperpolitisch diskutiert wird von anderen Parteien, man lässt sich nicht davon aus der Ruhe bringen, sondern verfolgt den eigenen Ansatz relativ stur, könnte man sagen, bildet die eigenen Leute aus, also es gibt eine marxistische Grundbildung und Lesekreise, aber man kocht eben auch zusammen, renoviert das Volksheim gemeinsam und bindet so immer mehr Leute in die politische Praxis ein. Also es gibt kein Streit oder kaum Streit und Debatte um das, was man tut. Es wird natürlich strategisch diskutiert, aber die Hauptsache liegt in dieser gemeinsamen politischen Praxis und dass jeder da drin eine Rolle spielen kann, also dass man zu dem Aktionswochenende kommt und in einem Team arbeitet und egal, ob man kleistert oder flyert oder kocht oder sonst etwas macht, einen Beitrag leistet zu diesem Erfolg. Und dass der Erfolg, das ist das Schöne nicht und das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu einer Partei wie BSW und Sarah Wagenknecht, der Erfolg baut nicht darauf, dass Kai Michael Dankl rhetorisch sehr fit ist. Das ist ja zwar, der ist auch ein charismatischer, glaubwürdiger Typ. Das ist ein Baustein des Erfolgs, aber eben nur einer. Und das Schöne ist, selbst wenn Kai Michael Danke war jetzt einen Monat in Elternzeit, weil er und seine Frau ein Kind bekommen hat. Das heißt, selbst wenn er nicht da ist, funktioniert die Partei, funktioniert das Kollektiv um ihn herum und der Erfolg ist eben nicht von ihm abhängig. Das ist sehr, sehr wichtig, ist von keiner einzelnen Person abhängig, sondern immer von der gemeinsamen Arbeit und von dem gemeinsamen Verständnis des zu tun. Also man kann ihn nicht ohne weiteres ersetzen. Man kann nicht einfach einen Spitzenkandidaten auswechseln, weil er natürlich auch eine gewisse Bekanntheit jetzt erlangt hat in Salzburg. Aber der Erfolg der Partei ist nicht allein von ihm abhängig. Das ist wirklich wichtig und man hat auch gemerkt, es funktioniert auch ohne ihn. Die Menschen sind auch genauso glücklich und zufrieden. Es war schön, als er angekommen ist, aber es war nicht notwendig, dass er dann auch an dem Abend gekommen wäre. Und das hat mir schon nochmal gezeigt, dass wenn eine Partei funktioniert, wenn sie lebendig ist, dann feiert sie auch diese Erfolge, dann ist sie auch präsent in der Partei. Das merkt man auch daran, wie die Leute auf der Straße eben reagieren. Also in den letzten Wochen wurde die KPÖ Plus mit Geschenken überhäuft. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen hierzulande, dass man so positive Rückmeldung bekommt auf die eigene Arbeit und das liegt nicht nur daran, nicht trotzdem sie das K, also den Kommunismus in ihrem Parteinamen haben. Manche sind immer dafür, den Parteinamen zu ändern, weil das ja so altbacken klingt. Ich glaube, sie haben auch bei manchen gerade wegen des Kommunistischen, also wegen des K gewonnen und andere sagen sich, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was für ein Name diese Partei trägt, also auch eine Namensänderung würde an diesem Politikansatz, der ein grundlegend anderer ist, nichts ändern. Also alle Umbenennungsdebatten gehen vollkommen am Kern der Sache vorbei, nämlich eben an diesem sehr, sehr unterschiedlichen Verständnis, wie Politik gemacht wird. Und deswegen sagt Anton Jäger in dem Buch Hyperpolitik, dass der Ansatz der KPÖ, so klein er sein mag und dass er auf kommunaler Ebene noch beschränkt ist für den Moment, dass dieser trotzdem mit Hyperpolitik, mit der Art, wie Hyperpolitik funktioniert, bricht, weil sie Menschen dafür begeistert, in eine Organisation zu kommen, daran einen Beitrag zu leisten und tatsächlich dieser Vereinzelung entgeht. Also ich habe das auch selten, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon viel in Gewerkschaft und Partei und politischen Bewegungen und Organisationen gearbeitet, selten so ein Gemeinschaftsgefühl erlebt, das so positiv getragen war und muss wirklich sagen, selbst wenn das jetzt nicht meine Parteigenossinnen sind, sind sie mir trotzdem in wesentlichen Hinsichten auch näher als manch andere und das ist schon ein besonderes Erlebnis, was sehr motivierend ist und ich glaube auch sehr motivierend jetzt ist für viele Deutsche Linke, das zeigt zumindest die Reaktion, dass viele sagen, was können wir jetzt eben daraus lernen? Und ich werde in jedem Fall versuchen, jetzt wenn auch die Bürgermeisterwahl fertig ist und einige von den Genossinnen und Genossen ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, gerne auch nochmal jemanden von der KPÖ hier als Gast einladen, weil ich glaube, man kann nicht ausführlich genug nochmal über die Ansätze sprechen und auch über das ganz konkrete Umsetzen sprechen. Das zumindest habe ich auch merke ich immer wieder, dass die Nachfrage und das Bedürfnis danach eigentlich sehr, sehr groß sind. Insofern hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen davon beflügelt seid, dass es eben auch geht, dass man auch als Kommunistin und Kommunist etwas gewinnen kann und die Menschen für die eigene Politik begeistern kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche bei Hyperpolitik. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne oder liked sie oder lasst einen Kommentar da. Das hilft immer sehr, denn wie ihr wisst, Jacobin wird von sehr viel ehrenamtlicher Arbeit getragen. Viel von der Arbeit, die wir leisten, fließt in dieses gemeinsame Projekt auch den Sozialismus auch in Deutschland ein wenig bekannter und ein wenig beliebter zu machen. Insofern unterstützt uns gerne und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei Hyperpolitik.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.